Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörerinnen, durch diesen Podcast begleiten. Wir blicken heute über die österreichische Grenze hinaus und dürfen eine Folge mit einer Expertin im Bereich Organisationsentwicklung und Transformation aufnehmen. Ein herzliches Hallo an Dunja Wörthmann, Organisationsreferentin in der Diakonie Dach Stiftung in Hannover. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Wörthmann.
Ja, vielen Dank.
Frau Wörthmann, nehmen Sie uns doch gleich zu Beginn ein bisschen mit nach Hannover in Ihre Organisation. Was macht die genau und vor allem, welche Funktion und Rolle nehmen Sie dort genau ein?
Ja, die Dachstiftung ist ein großer diakonischer Anbieter mit sehr vielen unterschiedlichen Handlungsfeldern von Jugendhilfe, Bildung, Wohnungslosenhilfe, Altenhilfe und Qualifizierung. Also wir haben insgesamt um die 6.000 Mitarbeitenden. Ja, meine Rolle ist, das ist gar nicht so einfach. Ich habe verschiedene Rollen in der Dachstiftung. Eine davon ist die Unterstützung im Transformationsprozess zum kollegial geführten Unternehmen. Und praktisch heißt das, ich mache Schulungen zu allen Themen des kollegial geführten Unternehmens. Ich bilde Moderatorin aus, Lernbegleiterin und Kreiskonstituierung und Moderation, auch in Konflikten oder in Widerständen. Das ist eine meiner Rollen.
Jetzt hat ja Ihr Unternehmen schon vor vielen Jahren einen Veränderungsprozess gestartet, ist sozusagen auch großes Vorbild hier für die Diakonie in Österreich. Wie ist es denn damals bei Ihnen überhaupt dazu gekommen? Vielleicht können Sie uns das ein bisschen skizzieren.
Ja, unsere Vorstände Hans-Peter Daub und Jens Rannenberg haben sich mit dem Thema länger beschäftigt und sind irgendwann auf Frédéric Laloux getroffen, der vom agilen Arbeiten berichtet, auch ein Buch geschrieben hat. Und damit haben wir uns beschäftigt. Aber dann haben wir festgestellt, nee, so ganz ist es das nicht. Und dann haben wir, Gott sei Dank, wie ich sagen kann, Kontakt mit Claudia Schröder und Bernd Österreich, die auch das Buch geschrieben haben, kollegial geführtes Unternehmen, haben wir uns getroffen. Und eigentlich hat es das war der Anstoß, wo wir gesagt haben, wow, das passt. Obwohl ich Ihnen auch sagen kann, dass die ersten Veranstaltungen auch mit Claudia und Bernd, als die angefangen haben, uns von Kreisorganisationen zu erzählen, hatten wir unglaublich viele Fragezeichen und haben gedacht, oh Gott, was wird das denn? Also alles in Kreisen denken. Wir brauchten da schon ein bisschen Schulung und auch externe Begleitung, was die beiden gemacht haben, um überhaupt zu verstehen, was das für ein so großes Unternehmen bedeutet und auch was das wirklich für Änderungen beinhaltet und wie man das überhaupt machen kann. Und dann folgte ein Commitment mit allen Leitungskräften in einem sehr, ich fand, sehr offenen und transparenten Prozess, zu dem, ja, wir wollen ein kollegial geführtes Unternehmen werden.
Was war denn so Ihre große Vision damals? Also wo hat man sich dann gesehen, wenn dieser Veränderungsprozess einmal abgeschlossen ist?
Also die Vision ist damals wie heute, würde ich sagen. Es geht darum, dass man flexible, kunden- und bedarfsorientierte Angebote macht und dass das auch für die ganze Dachstiftung gilt. Und ganz wichtig, da kommen wir aber auch noch drauf, dass eben Führung nicht nur hierarchisch begründet sein darf, sondern dass man alle Ressourcen nutzen muss und dass das insgesamt ein flexibleres, resilienteres und auch attraktives Angebot schafft für all unsere Mitarbeitenden und auch für die Kundinnen und Kunden.
Nun ist ja theoretisch gesprochen der Veränderungsprozess einmal schnell formuliert, aber wenn es dann in die Praxis geht, ist es ja doch noch einmal was anderes. Wie sind Sie denn dann damals als Organisation überhaupt wirklich in die praktische Veränderung gekommen? Was waren da so die ersten Schritte, würden Sie sagen?
Also erstmal gilt der Grundsatz, das muss ich wahrscheinlich heute noch öfter sagen, Versuch macht klug. Wir haben damit angefangen und ich glaube, das war auch ein guter Weg, dass der Vorstand, der ja die hierarchisch begründete Rolle auf jeden Fall inne hat, dass der angefangen hat, die sogenannte Delegationsmatrix zu erstellen. Das heißt, in dieser Delegationsmatrix wird beschrieben, welche Aufgaben oder auch Entscheidungen nicht mehr nur bei ihm liegen, sondern tatsächlich in verschiedene Kreise abgegeben wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an. Praktisch heißt das, dass es wurde ein Kreis konstituiert, bestehend aus jeweils einem Menschen aus einem Handlungsfeld. Und dieser Kreis ist für die strategische Ausrichtung der gesamten Dachstiftung zuständig, wird aber gespeist von den Interessen aus den Handlungsfeldern. Und das bedeutete für unseren Vorstand, dass er tatsächlich ja Macht abgeben muss, Vertrauen auch in den Kreis haben muss. Und zweitens wurde ein Kreis konstituiert, der sich mit dem Transformationsprozess in der Dachstiftung beschäftigt. Auch dort sitzen gewählte Menschen und auch dort gibt es eine Entscheidungsmatrix, sage ich mal. Und das, glaube ich, war ganz wichtig, dass der Vorstand oder ich sag mal die hierarchisch begründeten Führungskräfte das auch zulassen und zu sagen, gut, nicht nur wir entscheiden, sondern wir geben Aufgaben und Themen auch in den Kreis ab. Dann haben wir mit einer Pilotphase gestartet und dafür war es sehr, sehr notwendig, also auch das nochmal im Nachhinein, dass alle Beteiligten überhaupt eine Vorstellung hatten, was bedeutet kollegial geführt. Was ist eine Kreisorganisation? Und wir haben wirklich gestartet mit sehr vielen intensiven Fortbildungen. Wir haben die ersten Ausbildungen zu Moderatoren und Lernbegleitung gemacht. Die Mitarbeitervertretung bei uns war immer mit eingebunden. Und wir haben gesagt, wir probieren es ein Jahr und ja, lernen draus, sag ich mal.
Und Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes dann auch klüger geworden wahrscheinlich, weil eben, Sie haben es eher angesprochen, Versuch macht klug. Hat es anfangs aber auch so ein bisschen was wie Stillstand gegeben oder vielleicht sogar Widerstand, weil wir wissen, Veränderung ist immer schwierig, sowohl für Führungskräfte, die dann das Vertrauen wirklich aufbauen müssen gegenüber den Mitarbeitern oder eben auch Mitarbeiterinnen, die sich auf eine neue Rolle einstellen müssen. Wie war das dann so?
Klar, gab es da Widerstand und auch Stillstand würde ich nicht sagen. Und der Widerstand eher in der Unkenntnis auf der einen Seite. Und ich sag mal, das Teilen von Macht und auch die Übernahme von Verantwortung, das macht natürlich erstmal unsicher. Was darf ich entscheiden? Und oh weia, was gebe ich auch ab? Da hatten wir auch Statusfragen. Ist mir das sehr wichtig, dass auf meiner, ich sag's mal ein bisschen flapsig, meiner Visitenkarte auch steht, dass ich Leitung bin und was Wichtiges und was passiert, wenn ich das abgebe? Das alles hatten wir auch und das haben wir auch noch. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Für mich ist das kollegial geführte Unternehmen kein starres Modell. Es bietet so viele selbstwirksame Möglichkeiten und jeder hat die Möglichkeit, sich das zu ziehen, wofür sie auch verantwortlich sein will und das, wie ich finde, mit großartigen Methoden. Und so mehr man sich beschäftigt und so mehr man es ausprobiert und so mehr man auch Fehler macht, umso mehr sieht man die Vorteile und den Gewinn für jeden Einzelnen. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, wenn ich als Mitarbeitende sage, ich möchte damit gar nichts zu tun haben, dann muss ich keine Aufgaben übernehmen oder muss mir nichts ziehen. Ich muss dann nur damit leben, dass Entscheidungen getroffen werden, an denen ich vielleicht nicht beteiligt bin. Aber es ist kein Zwang.
Okay, ja. Vertreterinnen vom Diakoniewerk hier in Österreich haben Sie ja vor einigen Monaten in Hannover besucht, um eben auch von diesem Praxisbeispiel von Ihrem Weg zu lernen. Viele reden da heute noch von der positiven Unternehmenskultur, der Innovationskraft, der hohen Transparenz und dem gelebten Miteinander auf Augenhöhe. Welche Lernerfahrungen, würden Sie sagen, gibt es aus diesem Prozess, die Sie auch gerne mit uns teilen möchten?
Es hat sich wirklich viel verändert in den letzten Jahren und der Eindruck der Besucherin von Ihnen haben einen realistischen Eindruck erhalten. Also ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, das Ziel muss klar sein. Wozu wollen wir ein kollegial geführtes Unternehmen werden? Und das muss erstmal auf Führungsebene klar sein und committed sein und auch kommuniziert werden. Weil sonst frage ich mich auch als Mitarbeitenden, oh weia, was haben die da oben vor? Das gab bei uns auch so eine Phase, wo es hieß, oh Gott, das heißt, das wird jetzt Kosten eingespart. Da kann ich Ihnen ganz klar sagen, es spart keine Kosten. Darum geht es ganz sicher nicht. Offenheit im Transformationsprozess und Unsicherheiten und Ängste hören und ernst nehmen. Also mein großes Plädoyer ist wirklich Schulung auf allen Ebenen. Alle müssen verstehen, was bedeutet das, um auch entscheiden zu können. Finde ich das eigentlich vernünftig? Finde ich das gut? Will ich das oder will ich das nicht? Externe Begleitung hat uns sehr geholfen und Methodenkenntnisse. Wenn ich diese Methoden der Entscheidung kennenlerne, Sie hören schon, ich bin ein wirklicher Fan von diesen Methoden. Yeah. Habe ich, ob ich kollegial geführtes Unternehmen gut finde oder nicht, habe ich wirklich einen Gewinn auf sehr, sehr vielen Ebenen. Vertrauen und Leitung als Vorbild. Welche Verantwortung gebe ich ab?
Sie gehen ja grundsätzlich, merkt man ja auch hier jetzt in dieser Folge, sehr, sehr offen mit Ihrem Veränderungsprozess um. Gibt es da nicht vielleicht sogar auch so etwas wie ein Betriebsgeheimnis, was man gar nicht ausplaudern möchte unbedingt?
Nein. Wir freuen uns, wenn sich andere diakonische Einrichtungen auf dem Weg zur Veränderung machen und unterstützen das sehr gerne. Also ich meine, wir haben doch das gleiche Ziel, ein kollegial geführtes Unternehmen mit bedarfsgerechten, flexiblen Angeboten, was eine gute diakonische Arbeit leistet und das auch noch selbstwirksam mit engagierten Mitarbeiterinnen, das ist ein gemeinsames Ziel. Deswegen teilen wir unsere Erfahrung, unsere Erkenntnisse sehr gern und wir haben keine Betriebsgeheimnisse.
Sehr gut. In einer unserer letzten Folgen haben wir schon das Thema kollegial geführtes Unternehmen gestreift. Und ja, jetzt haben wir hier wieder ein Beispiel aus der Praxis. Die Diakonie Dachstiftung in Hannover setzt dieses Führungsmodell eben seit Jahren um. Was sagen Sie jetzt nach diesen Jahren dazu? War es ein Gewinn, dieses Führungsmodell so umzusetzen?
Ganz klar. Also ich muss wirklich sagen, einfach ja, es hat sich unglaublich viel verändert. Wir sind noch lange nicht am Ende. Also, aber es hat sich so viel verändert. Wir haben inzwischen viele Regionen, die bereits in Kreisen organisiert sind, also die nicht mehr hierarchisch unterwegs sind. Wir haben unglaublich viele Menschen, die in Rollen ausgebildet sind und die, ich sag mal, die Selbstwirksamkeit und auch die Mitverantwortung, das Mitgestalten als sehr, sehr positiv empfinden und das auch formulieren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass wir, also KWU sagt ja auch, wir brauchen eine Fehlerkultur und wir brauchen eine Feedbackkultur. Wir brauchen eine gute Kommunikation im Umgang miteinander und diese diversen Schulungen und auch viele Konfliktmoderationen, die zeigen wirklich positive Veränderungen. Und es gibt Führungskräfte, die sehen sich in ihren neuen Rollen mit einer kritischen Auseinandersetzung sehr wohl. Es ist einfach ressourcenorientierter und ich glaube, ein Satz noch, es geht eben nicht mehr ich bekomme Aufgaben oder ich bekomme Verantwortung, sondern ich ziehe mir Aufgaben und Verantwortung und das ist ein anderes Gefühl. Also ja,
Also das heißt auch, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, das Gefühl ist auch eines der Dinge, was sich auf jeden Fall verändert hat, nämlich für die Führungskräfte, die Mitarbeitenden und vielleicht auch für die Kundinnen. Was würden Sie da sagen? Wie spüren die diesen Veränderungsprozess?
Da haben Sie völlig recht. Das ist ja eigentlich der wichtigsten Punkte. Wenn ich nicht mehr in einem starren, hierarchischen System arbeite, habe ich viel mehr Möglichkeiten, Entscheidungen sehr viel, ich sag mal, flexibler über den Tellerrand hinaus zu entscheiden. Und das ist genau das, was bei den Kunden eine Veränderung bewirkt. Es ist nicht mehr, wir haben das und das, du brauchst aber das und das, tut uns leid, können wir nicht anbieten, sondern durch diese Flexibilität und Entscheidungskompetenz haben wir viel mehr Möglichkeiten, bedarfsorientiert auf die Kundin zu reagieren. Die Vernetzung ist viel größer. Das heißt, Dinge passen viel besser zusammen. Wir können Entscheidungen ganz anders treffen, Dinge zusammenstricken. Also dieses starre Moment hat sich, ich sag nicht vollständig aufgelöst, aber auf einem guten Weg dahin. Und das ist eine andere Perspektive, wenn man sagt, die Kundin und die Menschen, die direkt an den Kunden sind, sind eigentlich die, nicht nur eigentlich, sind die Menschen, die die strategische Ausrichtung eines Konzerns machen müssen. Wenn man das inhaltlich hat, dann ist es eine flexiblere, hat man flexiblere Möglichkeiten.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, gibt's etwas, wo Sie sagen, ah, das hätten wir uns wirklich sparen können, wie wir in Österreich so schön sagen. Sprich, diesen Fehler unter Anführungszeichen würden wir nicht mehr machen?
Klar haben wir Fehler gemacht, aber ich würde sagen, jeder Fehler hat uns weitergebracht. Die Frage ist, wie man mit Fehlern umgeht. Also es ging uns nie darum, Fehler zu vermeiden, sondern wir haben sie, wie auch im KWU angedacht, genutzt. Es gibt auch schöne Methoden, zum Beispiel eine Retrospektive, sich anzuschauen, okay, wo lagen wir völlig falsch? Wo müssen wir anders abbiegen? Aber ich würde nicht sagen, nein, wir haben sie leider alle machen müssen, um immer wieder den richtigen Weg zu finden. Und das ist bis jetzt auch noch so. Also wir werden weiter Fehler machen. Die Frage ist, wie geht man dann mit ihnen um?
Womit wir ja wieder bei diesem guten Spruch von Ihnen von vorhin wären, der Versuch macht klug. Und zum Versuch gehören natürlich auch Fehler dazu.
Ganz genau.
Viele Prozessbeteiligte fragen ja auch oft, wann ist denn das endlich dann einmal vorbei? Gibt's überhaupt ein Ende? Oder, ja, Sie lachen schon, gell?
Ja, wann ist es endlich zu Ende? Ich hoffe, dass es gar nicht zu Ende geht, sondern dass nur das Erreichen von, ich sag mal, einer höheren Reife mit mehr Erkenntnissen und mehr gemeinsamen Weg, dass diese Weiterentwicklung nie aufhört. Also ja, das hoffe ich.
Abschließend noch, was geben Sie denn von Deutschland aus dem Diakoniewerk in Österreich mit auf den Weg?
Ja, Sie wissen ja, Ratschläge sind auch Schläge. Also ich würde schon denken, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Aber aus unserer Erfahrung würde ich sagen, investieren Sie in die Mitarbeitenden, in Schulungen, informieren Sie, damit es ein transparenter Weg wird. Und ja, wie vorhin schon gesagt, gehen Sie als hierarchisch bedingte Führungskraft mit gutem Beispiel der in Tüdelchen Machtübergabe voran. Etablieren Sie eine psychologische Sicherheit, um eine Fehler-Feedback-Kultur zu etablieren, damit überhaupt ein gemeinsames Lernen stattfinden kann. Und wie gesagt, Versuch macht klug. Es gibt noch einen wichtigen Satz, den ich Ihnen mitgeben möchte.
Gerne.
Schildkröten werden nicht schneller, wenn man sie erschreckt.
Der ist aber süß, der Satz.
Also, was bedeutet, nehmen Sie die Zeit, die alle brauchen, damit es nicht nur darum geht, dass man jemanden erschreckt, sondern es geht um ein gemeinsames Miteinander lernen.
Liebe Frau Wörthmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Einblicke in die Organisationsentwicklung in der Dachstiftung in Hannover und vor allem ein sehr großes Dankeschön für Ihre Offenheit, die ja auch, wie man sieht, sehr viel bewirken kann. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren beruflichen Weg.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Danke. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten MitarbeiterInnen über all die Jahre Großartiges geleistet und auch die nächste Zeit bringt sehr viel Neues. Wir dürfen in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf der Reise sehr gerne mit. Offene Fragen beantwortet das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ja, und wenn ihr auch weiterhin Infos rund um das Diakoniewerk hören möchtet, abonniert Dialog gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Wenn das Spotify sein sollte, aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Dialog erscheint alle 2 Wochen am Dienstag.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.